Sie hören das Kultursignal. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries.
Herzlich willkommen zum Kultursignal. Im Hintergrund ist schon geschäftiges Treiben zu hören, neben dem Vogelgezwitscher. Auf dem Gelände, auf dem ich mich heute befinde, dampft und zischt es ganz oft, denn ich bin auf einem Bahnhof, auf einem ganz besonderen Bahnhof, nämlich dem Museumsbahnhof Almstedt-Segeste. Hier treffen sich die Engagierten der Arbeitsgemeinschaft Historische Eisenbahn regelmäßig, um an alten Dampf- und Dieselrössern, sag ich jetzt mal so, zu schrauben und diese auch wieder in Bewegung zu bringen. Und ihr erster Vorsitzender ist Herr Dico. Guten Tag, Herr Dico.
Guten Tag.
Ja, wir stehen hier jetzt gerade zwischen den Gleisen mitten in Ihrem Bahnhofsgelände. Es riecht auch schon so ein bisschen ölig. Hier vor mir erhebt sich ein alter Güterwagen aus Holz, ein alter Kranwagen. Das ist ja so ein bisschen ein Kindheitstraum von vielen. Einmal Lokführer sein. Viele realisieren das dann mit der Modelleisenbahn. Spätestens wenn man eigene Kinder bekommt, sagt man dann, man baut eine Modelleisenbahn für die Kinder. Sie haben hier eine richtige Eisenbahn stehen. Wie war das denn in Ihrer Kindheit? Gab es da auch schon diesen Traum vom Lokführer?
Ja, also bei mir ist es was ganz Spezielles, und zwar bin ich in diesen Verein hineingewachsen, weil meine Eltern den Verein mitgegründet haben. Und insofern hatte ich eigentlich gar keine große andere Wahl, außer Totalverweigerung oder eben total mitmachen. Und ich habe mich eben für Letzteres entschieden, was dann dazu geführt hat, dass ich eben jetzt auch seit einigen Jahren hier selber der Vorsitzende bin. Und entsprechend ist es natürlich so, dass sich auch in der Kindheit hier schon sehr viel auch für mich um den Verein gedreht hat. Also ich bin nicht irgendwie von außen hier reingekommen, sondern es ist mir mit in die Wiege gelegt worden, sozusagen.
Das heißt, Sie können sich schon an viele Stunden hier erinnern, bis in die Kindheit zurück. Wann hat es denn hier begonnen?
Der Verein ist 1972 gegründet, auch mein Geburtsjahr sozusagen, passt auch ganz gut zusammen. Und ja, man hat erstmal angefangen, gar nicht hier in Almstedt, sondern im Nachbarort Bodenburg. Da gab es damals noch den DB-Bahnhof, der ist inzwischen stillgelegt. Und dort hat man sich von einem damals hier tätigen Verein abgespalten. Da gab es verschiedene Gründe für, dass man gesagt hat, man möchte lieber auf eigene Initiative was machen. Und das waren dann so 5 Mitglieder dieses Vereins, die dann gesagt haben, sie möchten gerne was Eigenes gründen. Und die haben dann die ersten Fahrzeuge beschafft. Die sind dann in Bodenburg unter freiem Himmel und unter einfachsten Bedingungen erstmal so weit aufgearbeitet worden. Also Pinselsanierung, sage ich mal, also was so mit einfachen Mitteln möglich war. Und 1974 hat sich dann die Möglichkeit ergeben, diese Strecke, auf der wir uns hier befinden, zwischen Bodenburg und damals Sibbese von der Deutschen Bundesbahn zu übernehmen. Und zwar das Teilstück Bodenburg bis Segeste in einem Eigentum und das Teilstück von Segeste bis Sibbese als Überlassung. Das hat sich damals dann, als die Schnellbahnstrecke nach Würzburg gebaut wurde, als Nachteil herausgestellt, weil dann kamen nämlich die Landwirte an und haben gesagt, wir möchten Ausgleichsflächen haben für die in Anspruch genommenen Flächen. Und da hat die Bahn natürlich gesagt, okay, wir haben da ein schönes Streckenteilstück von Segeste bis Sibbese, das könnt ihr gerne haben. Damit war dann unsere Bahn praktisch bei dem Kilometer 5,05, nennt sich das, das ist hier 800 Meter weiter, zu Ende. Also wir hatten auch keine Möglichkeit, das damals dann käuflich zu erwerben, weil es ja als Fläche, Wiedergutmachungsfläche genommen war. So, und man hat dann auf dieser Strecke 1976 begonnen, Museumsbahnfahrten durchzuführen, zunächst mit einem Triebwagen und ab 1978 dann mit einem Dampfzug. Die Dampflok, da werden wir nachher noch zu kommen, steht ja da im Lokschuppen. Und die beiden Wagen, vor denen wir jetzt hier stehen, gehören praktisch zur Grundausstattung. Das sind also mit die ersten Fahrzeuge gewesen, mit denen man dann hier Museumsbahnverkehr betrieben hat.
Also das sind, ich würde jetzt erstmal so laienhaft sagen, zwei richtig alte Eisenbahnwagen, richtig, mit auch noch einem Außenbereich, wo man mit einer Holztreppe sozusagen in den Außenbereich zwischen den Wagen kommt.
Genau, das sind sogenannte Plattformwagen. Diese Bauart hier ist eine ganz typische Bauart gewesen, die in den 1920er, 30er Jahren für die Reichsbahn gebaut wurde. Das sind die sogenannten Donnerbüchsen. Die haben ihren Namen daher, dass man gesagt hat, naja, also wenn man da drin sitzt, durch dieses stählerne Gestell röhrt es doch ziemlich, gerade wenn der so in einem höheren Geschwindigkeitsbereich eingesetzt wird. Und deshalb hat man die dann eben einfach im Volksmund Donnerbüchse genannt.
Und die steht jetzt hier so vor uns, eine dieser Donnerbüchsen, auch in so einem dunklen Waldgrün, Olivgrün.
Ja.
Sind das auch historische Farben oder haben Sie da einfach das genommen, was Ihnen gefallen hat?
So ist es tatsächlich die ersten Jahre gewesen, dass man also in den ersten Jahren gesagt hat, okay, man streicht die eben grün. Und inzwischen oder seit einigen Jahren sind wir aber so, dass wir gesagt haben, es gibt bestimmte Farbkarten, RAL-Farben, die damals bei der Reichsbahn eingesetzt wurden und wir haben unsere Fahrzeuge auch in diesen Farben wieder lackiert. Also die sind wirklich in den 30er, 40er Jahren in diesen Farbton gelaufen.
Können wir denn mal rauf auf so eine Plattform?
Ja, das würde man sagen.
Um ein Gefühl zu bekommen.
Ja, wir gucken mal hier hinten. Und zwar ist das hier gegen Herunterfallen gesichert mit einem Fallgitter. So. Machen wir jetzt mal hoch.
Okay, ich gehe jetzt hier zwei Holzstufen hoch.
Genau. So, und wir stehen jetzt sozusagen auf der offenen Plattform zwischen den beiden Wagen. Die Wagen waren also früher auch als sogenannte Durchgangswagen so verbunden, dass man also als Fahrgast auch zwischen den Wagen wechseln konnte. Natürlich nicht so komfortabel wie heute, wo man immer schön drinnen bleibt, sondern man musste also wirklich bei Wind und Wetter früher dann auch hier mal aus der Tür raus, hier ins Freie, kurzzeitig hier über die Bühne wechseln, was jetzt hier nicht eingehängt ist. Hier waren dann Scherengitter. Das sind so aufspreizbare Gitter, die hier zwischen den Klapptüren noch eingehängt sind, damit man eben entsprechend während der Fahrt nicht hier zwischen die Puffer fällt. Und dann konnte man sich eben hier zwischen den Wagen bewegen. Grundsätzlich sollte das aber nur während des Durchgangs sein, also so wie es heute bei den Museumsbahnen ist, dass die Leute natürlich in erster Linie hier auf den Plattformen stehen, das Fahren genießen, das war früher nicht gerne gesehen. Es gab dann etliche Schilder, wo eben auch drauf stand, der Aufenthalt auf den Plattformen ist verboten. Bei uns ist es etwas abgemildert, der Aufenthalt auf der Bühne bei geöffneten Gittern ist verboten, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Bei uns ist es natürlich auch so, dass wir ganz andere Geschwindigkeiten fahren als das, was die Wagen früher gelaufen sind. Also die sind durchaus 50, 60 Stundenkilometer schnell gewesen und bei uns sind sie maximal 15 Stundenkilometer schnell. Wir wollen ja auch in erster Linie dem Besucher das Erlebnis fahren bieten und nicht so sehr, dass möglichst schnell von A nach B kommen.
Das denke ich mir auch, wenn ich hier durch das Fenster in den Wagen hineinblicke. Dann sieht das eher rustikal aus.
Ja, das ist richtig. Ich könnte auch gleich mal einen Schlüssel holen, dann könnten wir uns das mal von innen ansehen. Ich glaube, das wäre ganz schön.
Ja, so. Da ist ein Loch.
Wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein,
ja.
Gerade.
So. Herr Dieke holt den Schlüssel, während ich jetzt hier auf der Plattform stehe. Und die Tür öffnet sich. Hier ist schön warm drin.
Ja. Also im Normalfall lassen sich oder ließen sich die Fenster auch dann runterziehen. Ist aber hier nur noch teilweise funktionsfähig. Diesen Wagen hier haben wir etwas zweckentfremdet. Und zwar ist es natürlich früher so gewesen, dass er ganz normal diese Holzsitzbänke gehabt hat. Allerdings keine Tische dazwischen und auch dieser Thekenbereich, den wir hier sehen, ist erst nachträglich durch uns reingebracht worden. Der Wagen wird bei uns hier als Kaffeewagen genutzt. Hier gibt es also bei unseren Veranstaltungstagen dann von netten Damen Kaffee und Kuchen serviert und die Leute nehmen das sehr gut und gerne an und können dann sich hier entsprechend aufhalten.
Jetzt sehe ich da ein ein Blechschild, auf dem eine 3 steht. Befinden wir uns sozusagen in einem Wagen der dritten Klasse oder war das zur Zeit in den 30er Jahren, als der hier gefahren ist, schon das Bessere?
Nein, also das ist so, das ist hier ein Wagen der dritten Klasse, also Holzbänke sieht man hier. Es gab dann bis Ende der 20er Jahre sogar noch eine vierte Klasse. Das waren auch Holzbänke, die waren allerdings noch einfacher ausgeführt. Also die Bänke, die wir jetzt sehen, sind ja so ein bisschen an die Körperform angepasst und die Bänke der vierten Klasse waren dann eben ganz einfache, schlichte Holzbänke. Und entsprechend mit Polsterung ging es dann eben in den ersten und zweiten Klassen dann weiter.
Wenn ich mich jetzt hier weiter so ein bisschen umgucke, dann sehe ich eben diese Holzbänke, die Holztische, die Sie nachträglich sozusagen eingefügt haben, so ein bisschen als künstlerische Freiheit und kleine Gepäcknetze und dann doch die Kuppel obenrum mit ganz schön viel Raum, wenn ich das mal so zum Erlebnis vergleiche, wenn ich heute Bahn fahre. Mhm. Was sind denn sonst noch so die Unterschiede zu einer Regionalbahn, einem Regionalexpress heute?
Ja, also zum einen, das muss ich jetzt vielleicht noch ein bisschen korrigierend anmerken, also was wir eingefügt haben, sind eben die Tische. Ja. Also man muss sich vorstellen, wie die Fahrzeuge zu uns kommen. Wenn Sie jetzt praktisch aus dem Fenster sehen und sehen jetzt diesen Güterwagen neben uns mit Holzwänden, die eben größtenteils schon verfault sind, dann entspricht das etwa dem Zustand der Fahrzeuge, wie sie hier angekommen sind. Also wir übernehmen die ja nicht in diesem Zustand, sondern die sind meistens dann von Schrottplätzen weggeholt worden. Und das letzte Einsatzgebiet der meisten dieser Wagen war eben der Bauzugdienst. Dafür sind die komplett ausgeräumt worden und wurden dann entsprechend entweder als Lager oder als Bürofläche oder sonstiges in den Bauzügen der Deutschen Bundesbahn eingesetzt. Und alles, was sozusagen jetzt hier drin ist, jetzt mal mit Ausnahme dieser Innenverkleidungen, die noch original sind, ist von uns eingebaut worden, allerdings schon so in der Art, wie es früher ausgesehen hat. Mit Ausnahme dieser Tische, die eben nicht drin waren und des Tresens. Entsprechend war, glaube ich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass fast alle Reisezugwagen mit Toiletten ausgestattet waren, was heutzutage ja bei den Regionalzügen und auch bei den S-Bahnen und Ähnlichem sehr selten geworden ist. Also da war man damals sicherlich schon weiter, auch wenn, sage ich mal, die Ausführung dieser Toiletten natürlich mehr als einfach war. Die wurden einfach unten nur durch einen Auslass entleert und das flog dann eben frei auf die Strecke. Also für heute undenkbar, aber damals ist das eben tatsächlich so gewesen. Und ansonsten würde natürlich heute keiner mehr mit einer Holzbank vorlieb nehmen wollen. Die dritte Klasse ist ja schon lange abgeschafft worden. Und man hat ja heute nur noch die erste oder die zweite Klasse, die sich in erster Linie dadurch unterscheiden, dass vielleicht die Sitzbankabstände der ersten Klasse noch ein bisschen größer sind. Aber grundsätzlich als Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen, ist das eben damals der Standard gewesen, der sich jetzt von dem heutigen schon ein bisschen abhebt. Wobei ich persönlich finde, dass es die Art, wie auch diese Holzbänke und das Ganze gemacht sind, auch mit den Gepäcknetzen und Ähnlichem, doch immer noch auch etwas netter wirkt und als das, was man eben heute vorfindet. Das ist heute alles ja sehr, sehr schlicht gehalten, sehr technisch.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also wenn ich mich jetzt hier umsehe, natürlich sind wir jetzt ja auch im Kaffeewagen, dann sehe ich viele Tassen, einen Kühlschrank oder eine Auslage für den Kuchen. Ja, sogar ein Waschbecken haben Sie da. Also hier ist für alles gesorgt. Sind Sie denn dann mit dem Wagen sogar unterwegs auch auf der Strecke oder steht er dann wirklich nur hier?
Also dieser Wagen steht jetzt zu unseren Veranstaltungstagen hier stationär. Das hat vor allen Dingen organisatorische Gründe. In der Zeit, in der wir noch richtig Museumsbahnbetrieb bis Bodenburg gemacht haben, ist dieser Wagen auch tatsächlich im Zug mitgefahren. Da hatten wir allerdings noch ein etwas anderes Konzept. Darauf würde ich jetzt noch ganz gerne zu sprechen kommen. Und zwar ist unsere vereinseigene Strecke von hier nach Bodenburg im Jahr 1991 für den Verkehr eingestellt worden. Grund war, dass der bauliche Zustand der Schwellen und auch vor allen Dingen der Brücken das nicht mehr zuließ, dass man da weiter fährt. Wir sind auch damals noch nicht so gut ausgestattet gewesen technisch, wie das heute der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz können wir natürlich diese Brücken nicht in Eigenleistung wieder sanieren. Und die sanieren zu lassen, wäre eben sehr, sehr teuer. So, das ist der Grund, dass wir im Prinzip uns hier auf einen relativ kleinen Teil hier oben beschränken müssen. Und wir ein etwas anderes Konzept seit etwa 20 Jahren betreiben, nämlich die sogenannten Bahnhofsfeste. Das heißt, es spielt sich größtenteils die Veranstaltung hier im Bahnhofsbereich ab. Wir bieten dann Führerstandsmitfahrten auf unseren Lokomotiven an oder auch auf der Handhebeldresine, die wir dann nachher noch sehen werden. Wir bieten hier ein Rahmenprogramm an mit Modelleisenbahnen, der Ausstellung hier im Bahnhof und noch einigen anderen Sachen, wie gesagt, hier dem Kaffeewagen. Da vorne gibt es dann noch einen Grillstand, es gibt einen Getränkestand. Also es ist eigentlich eine Geschichte, die für die ganze Familie gedacht ist. Und auf dem Reststreckenstück finden dann eben nochmal Museumsbahnfahrten mit unseren zwei Wagen und einer Lokomotive statt.
Lassen Sie uns doch mal nochmal raus auf die Plattform gehen, damit wir so ein bisschen den Überblick auch über das Bahnhofsgelände haben. Denn da eröffnet uns sich ja auch der Blick auf ein wirklich schönes, altes, kleines Bahnhofsgebäude. War das hier wirklich ein Personenbahnhof oder ein Güterbahnhof mal?
Also, das ist ein Personenbahnhof gewesen und die meisten Personenbahnhöfe hatten aber früher auch einen Bereich für Güter. Das ist hier vorne dieser kleine Schuppen, der dann meistens integriert war in die kleineren Gebäude. Und da hat man dann wirklich den Güterumschlag, den man eben auf so einer Nebenbahn gehabt hat, dann entsprechend drüber abgewickelt. Dieses Gebäude steht nicht mehr an dem Originalstandort. Es hat schräg gegenüber, dort wo man die großen Silos sieht, gestanden. Und es hat auch nicht unserem Verein gehört, sondern dem ansässigen Landhandel. Und der Landhandel wollte das gerne weghaben, weil die hier natürlich für ihren Ernteverkehr die breite Straße brauchen. Und man hat uns in den 80er Jahren dann angeboten, dieses Bahnhofsgebäude, das sowieso nur noch als Lagerraum genutzt wurde, dann entsprechend gegen Abbau zu übernehmen. Und wir haben das Gebäude dann in Eigenleistung abgetragen und mit Unterstützung einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme dann entsprechend wieder hier aufgebaut auf dieser Seite. Genauso der Lokschuppen, den wir eben schon gesehen haben, ist auch von uns in Eigenleistung im Harz in Bad Grund abgebaut worden und hier wieder aufgebaut worden. Also es ist schon eine ganze Menge, was so aussieht, als wäre es immer so gewesen, aber es ist eben letztendlich, um es zu erhalten, dann nochmal umplatziert worden.
Das heißt, nicht mal nur Wagen und Loks sind hierher gewandert, sondern ganze Gebäude.
Richtig. Also als wir diesen Bahnhof hier übernommen haben, gab es original nur zwei Gleise. Das da drüben, wo der linke Bagger steht, und dieses, wo der rechte Bagger steht. Zwei Weichen. Und das war alles, was davon über war. Da vorne stand das Bahnhofsgebäude. Alles war etwa einen Meter hoch zugewachsen. Und das war es im Prinzip, was wir hier übernommen haben. Alles, wo wir jetzt draufstehen, die Abstellgleise, ist von uns erst nachträglich wieder aufgebaut worden.
Jetzt sehen wir auch einige engagierte Mitglieder gerade da beim Arbeiten an den Gleisen. Mhm. Wer trifft sich denn hier so in ihrer Arbeitsgemeinschaft? Denn ich kann mir vorstellen, ja, eine Grundbegeisterung kann man schnell aufbauen für dieses Thema. Mhm. Aber dann auch die Fähigkeiten zu haben, ein ganzes Gebäude zu versetzen oder hier den Bagger zu bewegen, der hier auf der Schiene steht, da gehört ja doch einiges dazu.
Das ist richtig. Also wir haben die verschiedensten Berufsgruppen. Das geht von Metallverarbeitern über Leute, die jetzt tatsächlich in ihrem wirklichen Leben Lokführer sind. Ich beispielsweise bin Architekt von Beruf. Es gibt auch Leute, die in der Industrie arbeiten, in der Zuckerfabrik. Also wir haben sozusagen durch die Bank weg sehr unterschiedliche Berufsgruppen. Und viele Dinge, die wir hier eben tun, werden eben auch innerhalb des Vereins weitergegeben. Also man muss gar nicht jetzt beruflich unbedingt voll ausgebildet sein. Dazu ist das hier auch alles zu vielfältig. Denn was nützt es dem Lokführer, wenn er nicht weiß, wie sich jetzt zum Beispiel so eine Weiche richtig ausrichten lässt. Also nichtsdestotrotz gibt es eben viele Geschichten, die man sich eben hier aneignen kann. Und aus unserer Sicht ist auch jeder immer herzlich willkommen, der sich dazu berufen fühlt, solche handwerklichen Tätigkeiten eben auf sich zu nehmen. Es sind teilweise körperlich sehr anstrengende Dinge, weil bei der Bahn ist grundsätzlich alles schwer. Also Sie können gerne nachher mal probieren, so ein Schienenstück mal hochzuheben. Wir haben da so kurze Abschnitte und dann kann man sich ungefähr vorstellen, was so eine Weiche wiegt. Also die liegt insgesamt mit ihren 33 Metern bei ca. 9 Tonnen Gewicht.
Dann würde ich sagen, bevor wir uns Ihren rollenden Gefährt noch weiter widmen, schauen wir doch da vorne mal vorbei und erfahren mal, was da gerade an den Weichen gebaut wird und welche besonderen Dinge da zu beachten sind. Denn Sie wissen ja auch nicht alles, sondern es gibt für alles in Ihrem Verein Spezialisten und da wird gerade auf den Schienen.
Ja, hier wird ist der Kollege gerade dabei, mit einer Handwinde die Weiche auf die richtige Richtung zu bringen. Also wie ich vorhin schon sagte, ist es ja so, dass wir diese Weichen schon vor einigen Jahren hier eingebaut haben und sich die Weichen nachsetzen unter die restlichen Schienen. Und dann muss das Ganze mal wieder nachgerichtet werden. Dafür werden an bestimmten Punkten der Weiche Handwinden eingesetzt. Die Weiche wird erstmal auf Höhe gebracht. Dann wird Schotter eingefüllt und der Schotter wird dann entsprechend unter den Schwellen verdichtet. Natürlich ist da noch viel Zwischenarbeit notwendig und man muss immer auch gucken, dass man auch in der Richtung bleibt, denn nichts ist schlimmer, als wenn man zu viel Schotter drunter gebracht hat und die Weiche dann irgendwo drauf liegt und es einen Buckel gegeben hat.
Und es gibt aber auch hier unter den Herren einen Experten, der zuständig ist zumindest für diese Arbeit hier gerade, der gerade ganz kritisch schaut und die Winde bedient.
Jetzt in erster Linie haben wir jetzt eigentlich zu dritt die Woche jetzt was gemacht, aber der Herr Strube ist da eigentlich auch ganz gut drin. Ich kann ihn ja mal eben ranholen.
Herr Strube, haben Sie kurz einen Moment? Also die Schweißperlen sind schon zu sehen, bisschen. Ich glaube auf jeden Fall sofort, was Herr Diko gesagt hat, dass es körperlich auch sehr anstrengend ist, was Sie da gerade tun. Worauf kommt es denn an?
Körperlich, ja, okay. Also Gleisbau ist jetzt wirklich mal ein bisschen anstrengend, ne? Weil wir merken auch an den Winden, dass das schon ein Gewicht ist, was man da hochheben soll dann. Ne? Anstrengend ist eigentlich mehr das Nicht-Gewohnte. Ne?
Wie sind Sie denn dazu gekommen, dass Sie jetzt heute hier stehen und an der Winde drehen und eine Weiche ausrichten?
Also natürlich, man kommt wie die meisten anderen ursprünglich über die Modellbahn dann zur großen Eisenbahn, weil, was weiß ich, Papa hat die Modelleisenbahn gehabt oder so, so war es auch bei mir in der Familie. Großteil der restlichen Familie ist auch immer noch bei der Bahn aktiv. Jetzt hier speziell im Verein ist es dann schon so, du brauchst halt leise, um zu fahren und das muss gemacht werden. Ne? Und dann kann man sich ruhig spezialisieren auf irgendein Thema oder so, aber hier ist es jetzt gerade so, viele Hände schaffen viel und mit ein bisschen Umsicht und sich erklären lassen, worauf man alles achten soll, kommen wir dann auch ganz gut zusammen. Und dann macht es auch Spaß, wenn wir jetzt gerade so wie heute hier mit 5, 6 Leuten dann am Gleis bauen sind. Ne? Dann ist es nicht so eine never-ending Story, wie es manchmal dann doch den Anschein hat.
Also ist es genauso glückserfüllend, wie wenn die Lok dann drüber rollt?
Ja, genau. Ich meine, wir haben ja dafür gesorgt, dass sie dann wieder rollen kann, dass die unebene Gleislage wieder ein bisschen besser ist. Und man kann sich dann schon freuen über das Ergebnis dann für der tagelangen Arbeit. Ne?
Wie viel Zeit verbringen Sie denn hier? Also wir stehen jetzt, um es nochmal zu sagen, jetzt gerade in diesem weichen Bereich des kleinen Bahnhofs. Und da vorne wird der Schotter mit einer speziellen Grepe, also einem speziellen Schotterwerkzeug, hin und her gewuchtet. Wie viel Zeit verbringen Sie denn hier auf diesem Schotter?
Diese Woche ist es extrem. Das ist,
also Sie nehmen sich auch schon mal Urlaub?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich selbst komme tatsächlich jetzt nach der Arbeit hier dann noch her. Diese Woche waren es jetzt bis Montag, Dienstag, heute und morgen. So ist es im Plan. Herr Diko hat seinen Urlaub hier verbracht, das muss man schon mal auch mal sagen. Und normal ist es dann aber so üblich, freitagsabends, nachmittagabend und samstags wird hier geschafft.
Und haben Sie beruflich sonst auch schon Dinge, die Sie hier einbringen können? Oder haben Sie wirklich alles hier vom ersten Schotterstein angelernt?
Ja, also beruflich kann ich schon einiges hier mit einbringen. Ich bin Feinmechaniker, auch wenn man dann denkt, das sind nur kleine Teile. Man kann trotzdem dann auch grobere Sachen dann eventuell auch mal mitnehmen und über die Maschinen jagen und Teile nachfertigen. Das wurde alles schon gemacht. Und auch hier ist es halt so, dass man dann solche Kenntnisse durchaus eben nutzen kann, wenn es darum geht, ein Führerhaus nachzubauen, dann nach Vorlage. Ne? Das geht. Also man muss aber auch nicht zwingend deswegen jetzt im Metallberuf haben oder sonst irgendwas. Wenn Sie ein glückliches Händchen für Farbe haben, dann ist das auch schon viel wert, weil so eine Lackierung mit Pinselstrich oder so, die kann halt auch ganz schnell mal misslingen. Und Sie machen es deswegen dann alle 2 Jahre neu, wo es einmal vernünftig gemacht 10 Jahre halten würde. Ne?
Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal da an, wo Sie vielleicht schon feinmechanisch tätig waren, bei den Loks. Was ist denn der Schatz, den wir unbedingt sehen müssen?
Das ist mal ganz sicher unsere Dampflok T3, die im Lokschuppen ganz sicher verwahrt steht und leider im Moment nicht betriebsfähig ist. Wie gesagt, da kann der Kollege Herr Wagner gleich mehr zu sagen. Vielleicht sollten wir den auch gleich mal von seiner Gräbenarbeit befreien und mal mitnehmen.
Das ist bestimmt auch ganz unbefriedigend für ihn, wenn er jetzt hier keinen Schotter mehr schippen möchte. Herr Wagner, würden Sie uns Ihr Schätzchen zeigen? Ihr rollendes, dampfendes, schnaufendes, wenn es dann wieder schnauft?
Na klar. Gut, dann gehen wir einmal noch.
Ah, ich sehe hier, also für das Gesellige ist hier mit einem kleinen Grillplatz an der Seite auch gesorgt.
Ja, richtig. Das ist ja, die Pause ist natürlich auch wichtig dann neben dem Arbeiten. Ne? Die Gemeinschaft ist auch mal sehr wichtig, dass man also auch nach der Arbeit nochmal zusammensetzt und ein bisschen das bespricht. Also da legen wir auch großen Wert hier auf Kameradschaftspflege. Ne?
Und wenn wir hier durchlaufen, hier liegt echt alles voll mit Gleisstücken, mit einem Gepäckwagen und mit alten Bänken. Aber das sieht alles schon auch alt aus. Also es ist jetzt nicht so, dass Sie hier eine hochmoderne Sitzbank, einen Plastikstuhl oder so hinstellen, sondern Sie geben sich offenbar in diesem ganzen Gelände hier Mühe, so eine besondere Welt zu schaffen.
Genau, also da legen wir auch besonderen Wert darauf, dass wir da authentisch auftreten und dann eben dementsprechend auch nur, wenn wir jetzt irgendwo eine Bank aufstellen wollen, dass sie dann auch in unser Konzept reinpasst und in die Zeit, die wir darstellen wollen. Ne? Also sprich zwischen den 30er und den 60er Jahren. Ne? Ja, deswegen findet man auch viele Originale hier auf dem Gelände, die man irgendwo ja, irgendwann mal gespendet bekommen hat oder einer mitgebracht hat, ne? Was auch sehr wichtig ist. So zum Beispiel, was wir jetzt hier im Lokschuppen sehen, kann man jetzt auch eine Geschichte zu erzählen. Unser Elektro-Bahnsteigkarren. Das ist auch ein Original, das wie es heute eigentlich keiner mehr kennt. Den haben wir damals zum Beispiel von der Firma Wabco aus Gronau bekommen. Wäre sicherlich heute nicht mehr da, wenn wir den nicht übernommen hätten und hier vorführen könnten. Ne?
Also es ist ein Karren, mal ohne Räder für die Schiene, sondern ganz normalen, genau, luftgefüllten Rädern.
Tatsächlich auf den Straßenbetrieb mal zugelassen war. Ganz ursprünglich dafür gedacht war, auf den Bahnsteigen die Gepäckkarren durch die Gegend zu ziehen. Ne? Wie man ja auch hier draußen sieht, das ist auch so ein Gepäckkarren, wo dann eben die Koffer aufgeladen wurden, Stückgut und so weiter. Und da war man damals auch schon so fortschrittlich, dass man da mit großen Akkupaketen, so wie jetzt auch bei den Elektroautos, dann schon durch die Gegend gefahren ist. Ne? Und das Fahrzeug ist jetzt auch, glaube ich, schon aus den 50er Jahren, Klaus. Ne? Mhm.
Ja, jetzt wurde es hier um uns auch schon ein bisschen kühler. Wir sind in dem vorhin schon angesprochenen Lokschuppen, der extra hierher gewandert ist aus?
Aus Bad Grund.
Aus Bad Grund. Und es riecht wieder ordentlich ölig. Es erhebt sich jetzt vor uns hier ein schwarzes Dampfross.
Genau, das ist unser ganzer und liebster Stolz hier aus dem Verein. So gleichzeitig Vereinswappen ja auch darstellt. Unser wertvollstes und ältestes Fahrzeug ist es auch, mit Baujahr 1901. Sie steht seit 2001 auch unter Denkmalschutz. Deshalb ist nicht nur uns daran gelegen, sondern auch der Denkmalbehörde, dass wir sie betriebsfähig erhalten. Und leider Gottes mussten wir sie jetzt vor 6 Wochen außer Betrieb nehmen, schweren Herzens. Noch vor Ablauf der Frist, ursprünglich hätten wir bis nächstes Jahr Juli sie betreiben dürfen, mussten aber aufgrund fortgeschrittener Kesselschäden dann doch uns da eher von trennen. Ne? Und darum steht sie jetzt hier kalt im Schuppen und war auch beim letzten Bahnhofsfest dann nicht mehr im Einsatz. Ne?
So vom groben Aufbau, also wir sehen jetzt hier viel schwarz und ein bisschen rot vor uns, ja. So grob um ein Bild davon zu bekommen, was daran, was jetzt bewegt und schließlich den Zug zieht.
Genau. Also man sieht ja dann letzten Endes, dass das wichtigste Teil, sag ich mal, auf der Dampflok, das ist auch dann das teuerste Teil jetzt leider Gottes ist, was jetzt auch kaputt ist. Das ist jetzt das längliche Teil hier, das runde, der runde Teil, das ist der Dampfkessel.
Der hat einen Durchmesser von ungefähr?
Ungefähr, naja, was sind das? Klaus, was meinst du, 1,40 so?
Ja, maximal. So 1,30.
Also ein Kind könnte sich reinstellen.
Ja, also ich kletter dort auch an beim Jahr ran, da um den Kessel von innen zu besichtigen und das geht also schon. Also man hat nicht übermäßig viel Platz da drin, weil natürlich die Rauchrohre da drin sitzen, aber das geht schon. Ja, also in dem Kessel ist er deshalb im Prinzip gefüllt mit dreiviertel voll mit Wasser. Brennt im hinteren Bereich, brennt dann das Feuer in der sogenannten Feuerbüchse. Das können wir uns dann gleich auf dem Führerstand nochmal angucken, wo man dann die Kohlen reinschafft. Also wird mit Kohle befeuert, mit Steinkohle. Dann ziehen durch diese Rauchrohre, die ja nun auch leider an der Lok jetzt kaputt sind, die Rauchgase durch, erhitzen das Wasser. Das Wasser fängt an zu kochen, wie auf dem heimischen Herd, sag ich mal, im Nudelkochtopf. Der Dampf steigt auf. Hier in dem sogenannten Dampfdom, das ist jetzt der höchste Teil hier auf dem Kessel, also das ist absichtlich auch der ziemlich hochgewählte Punkt, damit man kein Wasser in die Dampfmaschine überreißt. Ne? Das heißt also, ganz dort oben wird der Dampf entnommen, strömt durch diese Dampfrohre in die Dampfmaschinen, die links und rechts sitzen. Und die Dampfmaschine treibt dann letzten Endes über die Treib- und Kuppelstangen, die man ja seitlich sieht, dann die Räder an. Ne? Also ganz simpel, kein Getriebe zwischen, direkter Antrieb, direkt mit Dampf. 250 PS hat die Maschine. Und das ist natürlich eine ganz andere Leistung. Ich sage mal, so vom Anfahren her ist die jetzt flinker mit 250 PS als eine Diesellok mit 600 PS. Also die hat wirklich aufgrund der direkten Übertragung, wenn man den Dampfregler aufmacht, sprintet sie auch sofort los.
Also wirklich das Prinzip, je mehr ich feuere, je mehr Dampf ich dann zulasse, desto schneller geht's.
Richtig, genau. Das ist natürlich der Dampfdruck dann auch entscheidend. Umso höher der Druck, umso besser expandiert der Dampf. Also das heißt, umso mehr dehnt er sich dann auch aus in der Dampfmaschine und umso besser arbeitet er. Und wenn er dann in der Dampfmaschine seine Arbeit verrichtet hat, geht er dann eben aus dem Schornstein raus, was er dann direkt auf dem vorderen Teil der Dampflok sitzt. Ne? Wo dann auch hauptsächlich, also man meint ja immer, der Dampflok, da kommt nur schwarzer Rauch raus, das ist aber hauptsächlich Wasserdampf aus der Dampfmaschine. Ne? Also den schwarzen Rauch hat man dann eigentlich nur im Stillstand und bei frisch nachgelegter Kohle, die dann frisch anbrennen muss. Ne?
Und es gibt diesen ganz besonderen Geruch. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in den Führerstand und sehen, wo ich Gas geben könnte, wenn irgendwann die Lok wieder fahren darf.
Das ist natürlich auch so ein bisschen vom Anheizprozess und so weiter. Das ist ein bisschen Ruß hier an den Wandungen und unterm Dach. Auf alle Fälle sieht man dann hier. Das ist dann das Wichtigste, ne? Die Feuertür, wo dann das Feuer drin brennt. Da drin haben wir dann ungefähr 1,5 Quadratmeter großen Feuerrost. Hier drüber sehen wir dann den Wasserstandsanzeiger. Das ist also für den Heizer, der ja oben auf der Lok ist und seinen Heizerdienst tut. Das wichtigste Teil ist die Lebensversicherung.
Also ein dünnes, durchsichtiges
Glasröhrchen. Glasröhrchen, genau. Und in diesem Glasröhrchen sieht man dann den Wasserstand im Dampfkessel. Also das ist wirklich essentiell. Ansonsten könnte es eben zum größeren Kesselschaden oder im schlimmsten Fall sogar zum Kesselzerknall kommen. Weil ganz einfach die feuerberührten Stellen mit Wasser nicht mehr gekühlt werden und Stahl, der glüht, der verliert halt an Festigkeit und dann würde das dementsprechend dann auch aufplatzen. Dann, ne?
War das besonders früher ein reelles Risiko, dass irgendwann mal die Lok vorne explodiert? Also gab es da häufig Unfälle?
In der Anfangszeit gab es da relativ häufig Unfälle, weil man ganz einfach die Erfahrung noch nicht hatte. Man hatte die Werkstoffe so noch nicht. Das Personal war vielleicht auch hier und da ein bisschen bisschen unerfahren und ein bisschen gleichgültig vielleicht auch, sage ich mal. Ne? Aber in der letzten Zeit ist das eigentlich gar nicht mehr passiert. Also in den letzten Jahren ist in den 70er Jahren mal bei Bitterfeld eine Dampflok zerknallt, aber seitdem, toi toi toi, ist da nicht so passiert, weil es eben gut überwacht wird, dass Personal gut geschult wird und auch wir hier lassen auch logischerweise nicht jeden auf die Dampflok drauf. Also muss also vorher schon seine Fachkenntnisse vorweisen. Man wird hier intern ausgebildet von unserem Personal. Und dann kommt ein Prüfer vom TÜV oder von einem Eisenbahnsachverständiger, der dann eben den Heizer oder den Lokführer abnimmt. Ne? Also ich selber habe jetzt auch damals gleich mit 18 Jahren meinen Heizerschein hier gemacht, mit 21 den Lokführerschein und ja, hat dann eigentlich eine ziemlich steile Karriere hier in den Verein hingelegt. Ne? Und, anschließend waren wir dann ja auch schon im Vorstand 6 Jahre und insofern ja, ist man im Prinzip mit und in diesem Verein aufgewachsen. Ne? Also seit dem 14. Lebensjahr hier dabei und ja. jetzt 27, also dementsprechend jetzt 13 Jahre dabei, das ist schon ganz ordentlich.
Und wie haben Sie Ihre ersten Schritte hierhin gefunden? Also waren das die Eltern, die Sie mal mitgenommen haben?
Richtig, das waren die Eltern, die mich mitgenommen haben. Und damals hat er natürlich die Dampflok schon fasziniert als kleiner Junge. Dann wurde die Lok ja leider Gottes im Jahre 1999 schon abgestellt. Und da habe ich mir als kleiner Junge schon gesagt, da war ich 10 Jahre alt, Mensch, da möchte ich irgendwie seinen Teil dazu beitragen, dass die Lok irgendwann wieder dann läuft und fährt. Und ist dann 2003 in den Verein hier eingetreten und hat dann auch maßgeblich in den 3 Jahren von 2003 bis 2006 an der Aufarbeitung als Schüler hier mit rumgetüftelt. Ne? Ja, jetzt sind wir erneut vor der Situation, dass die Lok leider Gottes kaputt ist und repariert werden muss. Ne? Was aber diesmal ein deutlich größeres Kostenvolumen darstellt, was einfach aufwendiger ist als beim letzten Mal, die Kesselreparatur. Ne?
Das heißt, der Kessel ist einfach so weit in die Jahre gekommen, dass es mit einer Wartung nicht mehr machbar ist.
Genau, das ist ganz einfach Verschleiß und Korrosion, wie beim Auto der Auspuff, der dann ganz einfach immer mal durchgefault ist. Ist das ja auch aufgrund von Wasser- und Sauerstoffkorrosion. Das ist jetzt nicht aufgrund von einer Fehlbedienung dieser Kesselschaden entstanden, sondern einfach der Zahn der Zeit, der nagt. Und dann sagt irgendwann die Prüfbehörde, jetzt sind wir mit den Wandstärken am Ende, jetzt müssen wir abstellen, können wir kein Risiko mehr eingehen. Ne?
Wenn der Kessel irgendwann mal wieder geflickt ist, wie lange dauert es denn, bis ich an so einem Betriebstag hier losfahren kann mit der Lok?
Also die Anhaltszeit sollte schon 4 Stunden betragen. Man würde es auch schneller hinbekommen in 2,5 bis 3 Stunden, das würde auch gehen, wenn man da wirklich Feuer wie so ein Wahnsinniger da reinmacht. Aber es ist natürlich ganz klar, der Stahl, der möchte langsam sich ausdehnen, der möchte langsam warm werden. Ansonsten könnte es dann auch zu Rissen im Kessel kommen. Das würde ganz einfach auf die Lebensdauer des Kessels dann gehen. Ne? Darum lässt man sich dann halt ja, mehr Zeit.
Das heißt, es ist schon was anderes, wie den Zündschlüssel im Auto umzudrehen.
Richtig, genau. Also es fängt dann an, dass man ja morgens, wenn wir dann unser Bahnhofsfest hier haben, kommt man 6 auf den Hof, legt sein Feuer an und dann fängt es halt tatsächlich damit an, dass man mit dem Streichholz das Ganze zündet, mit dem Holzfeuer anfängt und dann irgendwann die Kohle nachlegt und nach 4 Stunden ist man dann auf Betriebsdruck. Ne? Und das ist natürlich das Allerschönste bei so einer Dampfmaschine, weil da doch irgendwo, es hört sich vielleicht blöd an, aber es ist doch eine Seele dahinter. Es fängt dann irgendwann so ab 2 Stunden Anhaltszeit an zu leben. Die ersten Dampffähnchen kommen aus dem Kessel raus. Ne? Und ja, jedes Mal reagiert der Kessel auch anders. Armaturen, die gestern noch undicht waren, sind am nächsten Tag dicht, ohne dass man was dran gemacht hat. Also es ist irgendwo schon ein Leben dahinter irgendwo. Ne? Deshalb fasziniert es mich auch von Kindesbeinen auf, diese Dampftechnik. Ne? Und darum ist es mir jetzt auch so dran gelegen, die weiterhin der Nachwelt zu erhalten. Denn man sieht dann auch bei vielen von unseren Besuchern, wie wichtig es auch ist, wenn man die kleinen Kinder hier auf dem Führerstand hat und die leuchtenden Kinderaugen sieht und das denen begreifbar und erlebbar, anfassbar darstellen zu können, wie die ganze Geschichte hier funktioniert. Denn heute aus dem regulären Leben kennt man die Dampfloks ja eben nicht mehr. Ne?
Wenn ich so in Ihre Augen blicke, dann müssen es nicht nur die Kinderaugen sein, die leuchten. Herr Wagner, haben Sie das denn auch zu Ihrem Beruf gemacht, diesen Bereich? Oder ist wirklich das hier alles geblieben und hat sich weiterentwickelt?
Also ich sage mal, den Beruf, dass man schon über den Verein dran gekommen, aufgrund, also man hat ja dann hier angefangen mit Metall zu arbeiten, zu schweißen, irgendwo Schlosserarbeiten auszuführen, dann hat man dann eben eine Schlosserausbildung gemacht und bin auch bis heute als Schlosser tätig und in Sachen Dampf, das hat man dann auch noch übernommen, dass man eben dann beruflich auch als Kesselwärter tätig ist und sich um Dampfkesselanlagen kümmert.
Wenn Sie mal was nicht wissen, gibt es dann so eine Dampf-Wikipedia oder wo kommt das Wissen her, wenn selbst die schlauen Kollegen im Verein nicht mehr weiter wissen?
Ja, also zum einen von alterfahrenen Harzer-Kollegen natürlich aus anderen Vereinen. Also das ist dann inzwischen das so, dass wir uns unter den Vereinen, sag mal, es geht dann über einen befreundeten Verein in Braunschweig oder in Delmhorst zum Beispiel, dass man sich dann austauscht mit Personal zum Beispiel, wenn Personal Mangel da ist oder wenn Ersatzteile benötigt werden, so hat man beispielsweise mal ein kaputtes Sicherheitsventil, da drohte die Lok dann 2 Jahre auszufallen, weil so ein Sicherheitsventil für eine Lok, die 110 Jahre alt ist, kann man logischerweise nicht irgendwo im Internet bestellen, das muss man anfertigen lassen, das kostet viel Geld, werden extra Formen hergestellt und da hat uns dann dieser befreundete Verein auch mal mit so einem Sicherheitsventil ausgeholfen, ne? Was dann sehr hilfreich war. Ansonsten gibt es halt auch gewisse Verbände und Foren natürlich im Internet, wo man sich auch untereinander mal austauschen kann, wenn da jetzt Fachfragen sind. Beim Dampfkessel zum Beispiel ganz beliebt, was mache ich mit meinem Kesselspeisewasser, was für Chemikalien gebe ich ran und so weiter. Wie muss ich mein Feuer anlegen? Das sind dann so Sachen, wo man sich wirklich austauschen muss und was einem ja logischerweise nicht in die Waage gelegt, in die Wiege gelegt wird, das muss man irgendwo schon erlernen und da sollte man auch Tipps von alterfahrenen Kollegen annehmen, sage ich mal. Also so hat mich dann auch hauptsächlich einer angelernt, der jetzt schon Mitte 70 ist und sein ganzes Leben lang eigentlich als Kesselwärter unterwegs war, also auf Dampfschiffen, auf Dampflokomotiven, Lokomobile. Der war dann auch mal hier, hat uns gezeigt, Mensch, so und so müsst ihr das machen, oder macht das so, das ist besser so. Und ja, hat dann auch letzten Endes dazu beigetragen, dass wir die Maschine doch so lange im Einsatz halten konnten. Ne? Bis zum nächsten Schaden, der dann leider Gottes ja aufgrund all das Schwäche dann aufgetreten ist. Ne?
Jetzt hatten wir vorhin schon den Gepäckwagen, der elektrisch lief oder läuft. Wir stehen jetzt hier gerade im Führerhaus, wo die Kohle geschippt werden muss. Mhm. Gibt es denn noch anders angetriebene Gefährte hier bei Ihnen auf dem Bahnhof?
Ja, na klar. Wir haben dann auch, was hier direkt vor der Dampflok steht, eine Kleindiesellok.
Da muss ich mal durchs Führer. Ja,
so eine kleine rote Rangierlok.
Hausfenster blicken.
Also auf der Lok habe ich auch damals mal eine Kleindiesellokführerausbildung gemacht. Das ist also eine sehr praktische Maschine, sage ich mal, weil sie halt schnell einsatzfähig ist. Logischerweise kann sie auch schnell die Dampflok rausziehen, wenn man sie mal anheizen möchte. Und ganz einfach von der Bedienung, praktisch, sparsam. Das ist dann der Vorteil von so einer Kleindiesellok. Ne? Zusätzlich haben wir dann dahinter nochmal einen sogenannten Rottenkraftwagen stehen. Ein SKL, der ist auch immer zu unseren Bahnhofsfesten im Einsatz, sehr beliebt bei den Familien so für Freiluftfahrten, wenn gutes Wetter ist. Der wurde früher eingesetzt für Gleisbauarbeiten, also sprich, dass dann Gleisprofile da mit dem Kran draufgezogen wurden oder die Gleisbaurotte, wie man die Gleisbaumannschaft damals genannt hat, dann zu den Gleisbaustellen gefahren wurde.
Gehen wir doch mal dahin und schauen uns den nochmal an, vorbei an vielen Schränken, an Halteschildern, vorbei am Dieselwagen.
Ja, und die Lok, die
da sind schon mal deutlich weniger
weniger Hebel, weniger Rohrleitungen, ist alles ein bisschen besser verpackt hier. Man sieht sehr modern aus, die Maschine ist aber doch Ende 1930 gebaut. Ich meine 1938, Klaus, ne? 37, ja, fast richtig. Und war auch in der Technik schon sehr fortschrittlich, insofern, dass da ein Automatikgetriebe drin ist. Man muss also nicht, wie haben wir auch, wir haben auch kleine Diesellokomotiven, wo ein mechanisches Getriebe drin ist, wo man dann in einen Wahlgang, eine Kupplung drin hat, einen Wahlschalthebel und das hat man hier nicht. Also man gibt hier wirklich nur Gas und die Lok schaltet dann automatisch über ein hydraulisches Getriebe dann hoch. Ne? Und das aufgrund des hohen Alters schon. Ne? Das fand ich schon wirklich immer sehr eindrucksvoll, dass sie Ende der 30er Jahre schon in der Lage waren, sowas zu entwickeln, sowas zu bauen. Ne?
Wie alt muss eine Lok denn sein, dass sie hier reinkommt in den Lokschuppen? Also oder ein Wagen? Also gibt es da irgendwelche, Herr Dico, bestimmten Grenzen, die Sie sich so im Verein gesetzt haben? Oder verschwimmen die vielleicht auch, dass heute Dinge, die in den 80er Jahren mal noch gefahren sind, schon wieder alt genug sind, um hier reinzukommen?
Also grundsätzlich ist es so, wie man ja hier sieht, dass wir sehr begrenzten Platz haben. Wir haben sehr viele Fahrzeuge, die leider draußen stehen müssen, obwohl sie eigentlich in einen Lokschuppen gehören würden. Und ich sag mal, die Dampflok gehört auf jeden Fall immer zu den Fahrzeugen, die ihren Stammplatz hier drin haben. Ansonsten wechselt das so ein bisschen. Also das, was Sie jetzt hier in Anordnung gerade drinstehen sehen mit der kleinen Lok, der Handhebedrosine und dem Rottenkraftwagen, ist jetzt eigentlich eher der Situation geschuldet. Normalerweise haben wir eigentlich hier in wechselnder Besetzung die Fahrzeuge drinstehen, die gerade aufgearbeitet werden, die wir eben nicht im Freien aufarbeiten wollen. Es wäre sicherlich sehr viel an Fahrzeugmaterial dabei, was es verdienen würde, hier drin zu stehen, aber eben aus, wie gesagt, Platzgründen nicht hier stehen kann.
Das heißt, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht irgendwo noch einen Lokschuppen übrig hat, soll der anrufen?
Wir haben eigentlich weniger das Problem, dass wir keinen Lokschuppen haben, als dass wir das Problem haben, dass wir keinen Lokschuppen mehr aufstellen dürfen. Das hat baurechtliche Gründe, weil wir uns hier im sogenannten Außenbereich befinden. Und im Außenbereich darf man nur eine bestimmte Menge bebauen. Und diese Menge haben wir noch nicht ganz erreicht, aber zumindest um jetzt einen mehrständigen Lokschuppen bauen zu können, wären da sicherlich noch einige größere Maßnahmen seitens der Gemeinde notwendig, um das eben entsprechend zu genehmigen. Wäre natürlich wünschenswert, ist auch ein Fernziel von uns. Hier auf der anderen Bahnhofsseite werden im nächsten Jahr mehrere Abstellgleise von uns noch neu gebaut. Grundsätzlich haben wir es gleich so eingeplant, dass man da eine mehrständige Halle aufstellen könnte, ist aber wie gesagt im Augenblick aus planungsrechtlichen Gründen so erstmal nicht zulässig.
Also das wäre so ein Wunsch an die Gemeinde hier, dass da der Bebauungsplan vielleicht etwas angepasst wird.
Auf jeden Fall.
Also das brauchst schon mal für die Zukunft, habe ich verstanden. Dann haben wir noch diese Sache mit dem Kessel, der geflickt werden muss. Was sind denn da so für Welten an Geld, die es wahrscheinlich vor allem braucht? Und welche Wege gehen Sie so, dass es da Perspektiven gibt vielleicht?
Ja, Herr Wagner hat ja schon angedeutet, dass wir vor 10 Jahren ja schon eine Kesselreparatur durchgeführt haben, die sich in erster Linie auf den Langkessel bezogen hat. Das war im Gegensatz zu dem, was uns jetzt erwartet, eigentlich eher eine kleinere Aktion. Die lag damals so bei nicht ganz 30.000 Euro und eben sehr viel Eigenanteil. Jetzt sprechen wir von dem sogenannten Stehkesselteil, der sehr viel aufwendiger in der Herstellung ist. Und da bewegen wir uns eher in Dimensionen, die jenseits der 100.000 Euro liegen. Also schon eine ganz andere Hausnummer. Was uns ein bisschen Mut macht, dass wir das ganze Projekt schaffen können, ist, dass wir schon Gespräche mit der Denkmalpflege geführt haben und uns von daher schon signalisiert wurde, dass die Dampflok, dadurch, dass sie ja unter Denkmalschutz steht, auch durchaus Anspruch hat auf Fördergelder. Und wir werden auch weitere Institutionen ansprechen, vom Landkreis über überregionale und Stiftungen und Ähnliches, und natürlich versuchen, da die Gelder zusammenzubringen. Beim letzten Mal hatten wir eine Spendenaktion. Hier sieht man an der Lokschuppenwand noch die entsprechende Tafel. Da haben wir damals symbolisch die Kesselrohre verkauft. Natürlich nicht in Wirklichkeit, sondern nur gesagt, also jeder, der jetzt entsprechend spendet, ich glaube, es waren 400 Euro pro Kesselrohr. Die konnte man auch anteilsmäßig erwerben. Die Leute sind entsprechend hier auf der Spenderliste aufgeführt und wie man sieht, wir haben 121 Kesselrohre und ein Großteil ist auch hat tatsächlich sozusagen einen Paten und Spender gefunden. Und insofern ist da schon ein Teil des Geldes zusammengekommen. Natürlich von einigen dann noch zusätzliche Spenden und Ähnliches, aber nur mit so einer privaten Spendenaktion wird man das sicherlich für den Stehkessel nicht schaffen. Also da sind schon wirklich Fördermittel notwendig, damit wir da entsprechend weiterkommen.
Jetzt stehen wir hier zwar noch in der Halle, aber die Schienen gehen hier raus. Sie hatten ganz zu Beginn unseres Gesprächs schon von den Ausgleichsflächen gesprochen, die geschaffen werden musste, als die Schnellfahrstrecke gebaut werden musste. Jetzt ist ja diese Schnellfahrstrecke eine der zentralen Achsen so in Deutschland und gar nicht so weit weg, auch räumlich von uns jetzt hier. Wie ist denn so die Verbindung von Ihrer Arbeit hier zur richtigen, in Anführungszeichen, Bahn, zum heutigen Bahnbetrieb?
Also wir sind allein jetzt schon räumlich komplett abgetrennt. Es ist früher so gewesen, dass wir tatsächlich eine sogenannte Anschlussbahn waren. Das hieß, bis Bodenburg ging der normale Bahnverkehr. Und dann gab es irgendwo eine Weiche und dann hieß es, ab dahin ist eben Anschlussgleis Allmetallbahn. Das Ganze ist gekappt worden. 2003 ist der Bahnhof Bodenburg stillgelegt worden und man hat den dortigen Bahnübergang dann zurückgebaut und einen neuen Haltepunkt jenseits des Bahnübergangs gebaut, weil das eben einfach aus betriebstechnischen Gründen günstiger ist. Da musste vorher ein Fahrdienstleiter noch sitzen, dann konnte man den wieder einsparen und das sind dann ja heutzutage meistens so die Sachen, die Wirtschaftlichkeit, die dahinter steht. Seitdem sind wir sogenannte Inselbahn, haben also keinen Anschluss mehr, was uns auch letzten Endes an vielen Stellen jetzt nur Vorteile beschert, weil wir uns eben auch nicht an alle Vorschriften halten müssen, die jetzt die große Bahn betreffen. Man muss sich das so vorstellen, es gibt verschiedene Zulassungen für verschiedene Strecken und Zulassungsformen. Und wir laufen hier unter der Konzession einer sogenannten Schienenbahn. Wir sind also in keine Eisenbahn. Die hat ihre Vorschriften, die sehr streng sind und aber auch darauf ausgelegt sind, dass man höhere Geschwindigkeiten und alles fährt. Und dann gibt es noch den Bereich Schienenbahn, das Eisenbahnähnliche. Gibt es auch noch andere Bauformen, unter die fallen wir. Und das macht vieles einfacher für uns, genehmigungstechnisch.
Auf der anderen Seite frage ich mich dann, wie diese Donnerbüchsen hier dann auf ihre Bahn gekommen sind.
Die sind ja noch zu einer Zeit gekommen, als wir noch Anschlussbahn waren. Also viele, die meisten Fahrzeuge, die jetzt hier stehen, sind, sage ich mal, im Zeitraum 70er bis Anfang 90er Jahre hierher gekommen. Es hat allerdings auch Fahrzeuge gegeben, die den Weg per Tieflader zu uns gefunden haben. Also da gibt es auch durchaus Beispiele, dass wir Fahrzeuge eben einfach über die Straße per Tieflader bekommen haben. Dann werden die hinten mit dem Kran abgeladen. Und auch unsere Dampflok hat schon eine Reise per Tieflader zu einem befreundeten Verein in Heiligenstadt hinter sich, wo man dann einfach die Lok mit dem Kran verladen und rübergesetzt hat.
Und all diese Fahrzeuge, die werden natürlich nicht nur hier durch Ihre Hände hier im Verein gehen, sondern auch der Öffentlichkeit präsentiert. Wann sind so Möglichkeiten, das Ganze hier mal, das Öl mal selbst zu schnuppern?
Also wir haben im Jahr 4 Veranstaltungen, Tage der offenen Tür. Die erste Veranstaltung ist immer so im April, Mai. Die zweite Veranstaltung ist grundsätzlich am ersten Wochenende der niedersächsischen Schulferien. Die dritte Veranstaltung am letzten Wochenende der niedersächsischen Schulferien, also der Sommerferien. Und dann haben wir meistens im September oder Oktober nochmal eine vierte Veranstaltung. Das ist dann immer ein Wochenende, da ist am Samstag zwischen 11 Uhr und 18 Uhr und am Sonntag zwischen 10 Uhr und 17 Uhr hier entsprechend geöffnet. Eintritt ist frei, man kann also hier gerne herkommen, sich hier umsehen. Wir verlangen etwas Geld für die Führerstandsmitfahrten. Und natürlich hier für die Verköstigung, wenn was ist. Aber ansonsten ist natürlich jeder hier herzlich eingeladen, sich hier umzusehen. Und alles andere geschieht dann meistens von selber.
Wir haben uns jetzt schon ordentlich umgesehen. Haben wir irgendwas vergessen, wo wir noch einen Blick drauf werfen sollten?
Wir haben leider jetzt im Augenblick durch unsere Gleisbaumaßnahme einen Großteil unserer Fahrzeugsammlung etwas nach oben geschoben. Da stehen noch einige Güterwagen, einige Dieselloks, die man sich normalerweise noch mit angucken könnte. Ich denke mal, um aber das Grundsätzliche zu verstehen, das hat ja Herr Wagner schon sehr anschaulich erklärt, haben wir eigentlich die wesentlichen Bestandteile gesehen. Man könnte hier noch, ich glaube, auf dieses Gerät sind wir noch nicht eingegangen, als Antriebsart, diese sogenannte Handhebeldrisine. Mit denen hat man früher Streckeninspektionsfahrten durchgeführt. Anfang des vorigen Jahrhunderts, und man kennt das ja auch aus Wildwestfilmen zum Teil, also rein über diese Handkurbeln kraftbetriebenes kleines Fahrzeug, was dann eben auch entsprechend schnell mal aus dem Gleis gesetzt werden konnte. Früher sind ja die Geschwindigkeiten auch noch nicht so hoch gewesen, dass das nicht mal ging, und insofern eine ganz schöne Kuriosität, die sich auch gerade bei den Kindern immer großer Beliebtheit erfreut, weil die Kinder ja dann auch gerne mal selber Hand anlegen können.
Ja, und wenn ich mir Sie und den Herrn Wagner so ansehe, dann muss ich auch gar nicht die Nachfrage stellen, ob es hier Nachwuchssorgen geht, weil offenbar kommt man hier irgendwann an und viele bleiben hängen.
Das ist richtig. Also es gibt natürlich wie in jedem Verein den einen oder anderen, der irgendwann aus welchen Gründen auch immer dann vielleicht anderen Dingen des Lebens mal wieder den Vorzug gibt. Aber es ist wirklich so, dass wir, denke ich, im Vergleich überproportional viel junge Mitglieder haben und die dann auch entsprechend über die Arbeit hier im Verein dann auch in ihre Ausbildung finden und ähnliche Berufe dann erlernen oder beziehungsweise zumindest Dinge mitnehmen können, die ihnen dann später Vorteile bringen.
Wenn ich mehr Informationen jetzt suche zu Ihren Projekten, zu Ihren Loks, wo finde ich die?
Also Sie können uns gerne im Internet besuchen. Wir haben eine eigene Homepage unter www.almetalbahn-online.de. Da finden Sie jede Menge Informationen zur Geschichte des Vereins, zu unseren Fahrzeugen und auch zu unseren Veranstaltungen und können sich da eigentlich sehr gut ein Bild von unserer Bahn schon mal machen.
Herr Wagner, was sind denn die nächsten Projekte, die Sie jetzt so in den Blick nehmen? Worauf freuen Sie sich schon ganz besonders?
Ja, natürlich für mich das wichtigste Projekt momentan als Projektleiter der Dampflok, natürlich die Dampflok, dass man da vorankommt. Momentan machen wir ja, wie Herr Dico auch schon sagte, sehr gute Schritte in die Richtung. Wenn es so weitergeht, sind wir da sehr optimistisch, dass es in den nächsten Jahren was wird. Das wird sicherlich ein paar Jahre dauern, aber irgendwann, wenn wir wieder Dampf auf dem Kessel haben, sind natürlich dann auch andere Projekte noch, die jetzt dann auch noch bewältigt werden müssen. So brauchen wir zum Beispiel eine Ersatz-Diesel-Lok oder eine Ersatz-Lokomotive für die Dampflok, die nun ausgefallen ist. So wird dann zum Beispiel eine alte Wehrmachts-Diesel-Lok aus dem Jahre 1942 wieder in Betrieb genommen. Also jetzt über Winter aufgearbeitet und dann hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres wieder in Betrieb genommen dann. Dann werden diverse Gleisbauarbeiten natürlich ja, weiterhin anstehen, wie es ja jetzt auch in der Fall ist, dass es da weitergeht, dass wir dann im Laufe des nächsten Jahres unsere Abstellgleise bauen. Diverse Güterwagen, da müssen Dacharbeiten erledigt werden. Also wir haben wirklich jede Menge Projekte und allerhand zu tun. Also wenn wir da eine Liste schreiben, ist sie schon ziemlich lang, ne, was dann erledigt werden muss. Also an Instandhaltungsarbeiten, Wagendächer zum Beispiel oder Personenwagen aufarbeiten. Naja, gut, man muss aber inzwischen schon sagen, also sowieso Spezialarbeiten, wie zum Beispiel diese Lokomotive aufarbeiten, sind wir auch schon sehr gut ausgerüstet bei uns. Also insofern haben wir jetzt auch schon eine eigene Metallwerkstatt hier mit Drehmaschine, Fräsmaschine. Und ist für uns natürlich ein sehr großer Vorteil insofern, dass man nicht für jedes Teil externe Fachwerkstatt beauftragen muss, die dann viel Geld dafür nimmt. Also wir können dann wirklich schon sehr viel in Eigenleistung hier bewerkstelligen. So ist Herr Dieko zum Beispiel im Holzbereich sehr tätig hier, dass er zum Beispiel dann beispielsweise das Lokschuppentor selber gebaut hat oder die Bahnhofstür. Und so sind dann zum Beispiel Herr Strube und ich dann hauptsächlich im Metallbereich dann tätig, dass wir an den Drehmaschinen, in den Fräsmaschinen arbeiten, schweißen können und so weiter. Also ist dann auch aufgrund der bunten Berufsmischungen hier eigentlich jedes Gewerk ganz gut vertreten. Da hat man einen Elektriker dabei, Schlosser, Tischler.
Ja. Also es bleibt einiges zu tun, Herr Dieko, dass es hier weiter dampft und zischt. Wir haben den Wunschzettel schon geschrieben für die Gemeinde,
genau. Die
das hier vielleicht noch ein bisschen Baugrund gibt für die neuen Gleise, die hier verlegt werden. Dann den Wunsch natürlich an die Stiftungen und an den Denkmalschutz vielleicht für den neuen Kessel auch ein bisschen großzügig zu sein. Was ist denn Ihre Vision sozusagen von diesem Bahnhof in 10 Jahren?
Also die Vision oder sage ich mal das Ziel ist eigentlich, da wir ja nur eine relativ kurze Strecke zur Verfügung haben, diese kurze Strecke so auszustatten, dass wir sie möglichst originalgetreu nachempfinden. Dazu gehören nicht nur die Fahrzeuge, sondern wir wollen auch ein bisschen Signaltechnik zeigen, um eben entsprechend den Bahnbetrieb wirklich für die Besucher demonstrieren zu können, wie er früher gewesen ist. Dazu gehört auch, dass wir am Streckenende, wo jetzt praktisch unser Grundstück aufhört, nochmal einen Bahnhof schaffen mit einer Umfahrmöglichkeit, also ohne Bahnhofsgebäude, da wird aber ein Umfahrgleis noch gebaut werden, sodass wir nicht so wie bisher jetzt nur den Zug hochschieben und wieder runterziehen, sondern entsprechend die Lok dann einmal um den Zug rumfahren kann. Was auch für die Besucher ganz interessant ist, man hat von diesem Bahnhof aus auch einen direkten Sichtbezug zur Schnellbahnstrecke, was ja auch ganz reizvoll sein kann, dass man dann den Vergleich hat, wenn mein ICE vorbeigerauscht kommt.
Vor allem auch für die Fotografen vielleicht.
Richtig.
Auch.
Und man wirklich mal die beiden in Sichtweite, sage ich mal, von vielleicht 150, 200 Metern mal so nebeneinander fotografieren kann. Also das ist eigentlich hier so das, was wir anstreben. Und damit sind wir, glaube ich, arbeitsmäßig auch mehr als ausgelastet.
Gibt es einen Eisenbahnergruß?
Also wir auf der Dampflok sagen immer, allzeit eine Handbreit Wasser über der Feuerbüchse.
Dann immer allzeit eine Handbreit Wasser über der Feuerbüchse, Herr Wagner, Herr Dieko. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen und auch Herrn Strube, der jetzt schon wieder kräftig hier am Arbeiten ist. Vielen Dank, gerne, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich fürs Zuhören. Diese und weitere Folgen vom Kultursignal gibt es zum Herunterladen und mit einigen Fotos unter kultursignal.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Sie hörten das Kultursignal. Diese Sendung steht zum Nachhören und Kommentieren unter kultursignal.de bereit. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries.